Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie aus dem einstigen Hauptquartier der Mongolenherrschaft in Europa, aus der geschichtsträchtigen russischen Metropole Kasan an der Wolga, zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 23. Oktober 2024. Weltwoche Daily, das ist Ihr frühmorgens globalisierter Begleiter durch die Stromschnellen der Gegenwart. Immer wieder neue Eindrücke. Ich staune ja gelegentlich selber, wohin es mich dann immer wieder verschlägt. Jetzt zugegeben, der Hintergrund heute Morgen etwas schmucklos da in diesem Hotelzimmer in Kasan. Natürlich alle Gasthäuser überlaufen. Es sind sehr, sehr viele Menschen gekommen, Länder, weit über 30, 2 Dutzend Staats- und Regierungschefs, sehr, sehr viele Medienschaffende. Ich bin gespannt, wie viele aus dem eigentlichen Westen den Weg hierher gefunden haben. Und das zeigt doch, meine Damen und Herren, dass dieses Russland und dieser vermaledeite Präsident Putin weit weniger isoliert sind, als das den Strategen des Westens, den Falken, lieb sein kann. Ein bereits jetzt Prestigeerfolg für Putin, für Russland, denn es sind natürlich gewichtige Persönlichkeiten. Nicht weit von hier, während ich das aufzeichne, präsent unter anderem natürlich Chinas Staatschef Xi Jinping, dann der indische Präsident Modi, der türkische Präsident Erdogan ist angereist, er noch nicht mit der Türkei BRICS-Mitglied, aber viel beachtet mit einem Beitrittsgesuch als NATO-Staat. Ja, Erdogan, was immer Sie von ihm halten mögen, ein ganz schlauer, ein ganz geschickter, ein smarter Vermehrer der Interessen seines Landes, der sich da tatsächlich gelenkig zwischen den Welten, zwischen West und Ost, zwischen NATO und Russland, eben BRICS und dem Amerika-dominierten Westen da aufhält und entsprechend navigiert und manövriert, also Präsident Putin hier hofhaltend. Und wenn ich da etwas in die Medien blicke, diese freudlosen Kommentare, die ich da überall beobachten und lesen kann, ja, man muss sich eben hier nicht aufregen darüber, dass so etwas stattfindet. Die Frage ist ja vielmehr, warum findet das überhaupt statt? Warum hat eine Organisation wie BRICS, die ja im Westen weithin belächelt wird, deren Bedeutung man etwas wegwischt, warum hat die überhaupt einen derartigen Zulauf? Und ich kann Ihnen erklären, warum. Weil eben die Freiheitsschalmeien, diese zivilisationsbeglückerischen Fanfarenklänge aus dem Westen verloren haben an Attraktivität, an Reiz, eben an Verführungskraft. Und es müsste den Leuten im Westen, diesen eben Großstrategen, zu denken geben, dass gut 2 Jahre nach Eskalation der Feindseligkeiten in der Ukraine eben ihren Feldzeichen nicht einfach die Scharen zulaufen, sondern dass sich da bei den angeblichen Bad Guy-Staaten, bei den Schurkenstaaten China und Russland eben doch sehr viele Länder wohlfühlen, vielleicht sogar etwas wohler fühlen als unter dem Schutzschirm der zusehends als arrogant empfundenen Westler. Also was sich hier abbildet, und darum bin ich auch nach Kasan gekommen, ist eine neue Weltordnung, ist vielleicht auch Ausdruck dessen, dass die Welt vielfältiger wird, dass kein Zentrum alleine da einfach noch durchregieren kann. Das gilt übrigens für alle. Weder die Russen können in der Ukraine einfach diktieren, was sie wollen. Die Erwartungen, so sie dann jemals Bestand gehabt hätten, dass man da einfach in ein paar Wochen und Tagen die Sache zu den eigenen Gunsten entsprechend gestalten kann. Diese Hoffnung hat sich für Präsident Putin zerschlagen. Umgekehrt ist es aber auch dem Westen nicht gelungen, durch seine geballte Sanktions- und Kriegspolitik die Russen in die Knie zu zwingen. Und der Glaube, dass Russland nun aus dem letzten Loch pfeift, isoliert und hilfesuchend auf den Knien herumrobbt um da aus der eigenen Ausgegrenztheit auszubrechen. Auch davon kann nicht die Rede sein. Also die Großmächte, die Raubtierstaaten, sie merken, meine Damen und Herren, sie merken, dass es alleine nicht geht. Niemand ist stark genug, um den anderen den eigenen Willen aufzuzwingen. Und das ist im Grunde eine gute Nachricht, denn das könnte heißen, dass es vielleicht einmal zu einem Durchbruch zur Toleranz und zum Frieden, zur besseren Zusammenarbeit aus schierer Erschöpfung kommen könnte. Und ich interpretiere diese BRICS vor allem als Ausdruck des Bestrebens, eine vielfältiger und weniger einseitig dominierte Welt zu haben. Vor allem die früheren Kolonialstaaten sozusagen, die Opfer der Kolonialherrschaft, wobei die Kolonialherrschaft nicht nur Opfer produzierte, sondern natürlich auch viele Länder mit den Errungenschaften der westlichen und der industriellen Kultur in Berührung brachte. Das darf man auch nicht ausscheiden. Wir machen hier also nicht einseitig rückwirkende Geschichtsbetrachtung. Der Kolonialismus, der Imperialismus ist auch ein zweischneidiges Schwert, wie alles, aber diese einst dominierten Länder, sie haben, wer will es ihnen verargen, die Nase voll, dass sie nach wie vor gewissermaßen als zweitrangig behandelt werden, und deshalb schließen sie sich zusammen zu einem Kampfverbund. Das ist die Auffassung vieler neokonservativer Stimmen und eben falkischer Stimmen im Westen. Die sehen in BRICS gewissermaßen eine Art Prätorianertruppe, eine wirtschaftliche des Kreml und Chinas im Großkampf, im biblischen Endkampf zwischen Freiheit und Despotie, zwischen Demokratie und Autokratie. Vielleicht kann man das Ganze auch etwas tiefer hängen. Und diese BRICS sind vor allem auch eine Selbsthilfeorganisation zur verbesserten wirtschaftlichen Zusammenarbeit, ein Alternativmodell. Es braucht halt Auswahl auf dem Planeten. Und das ist etwas, was die sogenannten Liberalen im Westen derzeit überhaupt nicht zu begreifen scheinen, dass eben Freiheit immer Auswahl bedeutet. Und wenn Sie nur noch ein Land haben, das da glaubt, die Weltgeschicke bestimmen zu können, namentlich die Vereinigten Staaten von Amerika, ja, dann haben sie eben zu wenig Auswahl und entsprechend auch zu wenig Freiheit. Und das ist ja das, was mich irritiert an Gesinnungskriegen wie dieser Anne Applebaum, über die ich schon gesprochen habe. Das ist da ihr neues Buch, oder ihr zumindest jetzt neu wieder in die Regale gebracht, das ist schon etwas älteres Buch, Die Verlockung des Autoritären. Ja, die Liberalen werden eben selber autoritär im autoritären Verfolgen ihres Liberalismus und eben ihrer Weltbeglückungsideologie. Da muss man aufpassen. Ungeachtet dessen, auch diese Anne Applebaum ist hochintelligent, und wir wissen, Irren ist menschlich, deshalb wollen wir uns da auch nicht aufschwingen mit dem Flammenschwert der Selbstgerechtigkeit. Aber ich habe ein interessantes Zitat gefunden in diesem Buch, und diesem Zitat stimme ich uneingeschränkt zu. Man muss ja auch bei Andersdenkenden und bei solchen, wo man sich eigentlich aufregt, wenn man ihre Bücher liest, und so geht es mir bei Anne Applebaum, da muss man auch immer wieder das Verbindende, das Gute, das Konstruktive finden. Und sie hat hier ein tolles Zitat des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan in Erinnerung gerufen. Ich zitiere Ronald Reagan: Solange wir an unsere obersten Grundsätze erinnern und an uns selbst glauben, wird die Zukunft immer uns gehören. Ja, wir müssen an unsere Grundsätze glauben, wir müssen an uns selbst glauben, wir müssen uns immer wieder ins Bewusstsein führen, was sind denn die erfolgreichen Grundsätze des sogenannten Westens. Ja, das ist eben die Marktwirtschaft, die Freiheit, die Eigenverantwortung, der Staat, der sich auch zurückhalten kann, ein Staat, der nicht den Menschen vorschreibt, was sie zu tun und zu denken haben, der sich da sprachpolizeilich betätigt und immer fetter wird durch räuberische, fiskalische, steuerliche Raubzüge und Enteignungsanwandlungen. Das sind nicht unsere Werte. Und übrigens auch die Zusammenarbeit und die Feindesliebe könnte man christlich auch hinzufügen. Die Feindesliebe, eine der ganz wichtigen Errungenschaften, allerdings auch von den Christen über weite Strecken ihrer Geschichte nicht praktiziert. Hier übrigens ein Bild noch von Anne Applebaum, da sehen Sie sie. Ich habe immer den Eindruck, dass sie etwas verspannt lächelt. Man merkt da dieses Sprungbereite, dieses etwas Missionarische, dieses ja auch etwas autoritär sich aufspreizende liberalistische Lebensgefühl. Noch ganz kurz zu den BRICS noch ein paar Daten. Die sind nämlich nicht so unbedeutend, wie es da in unseren Medien zum Teil heißt. Die bringen ein ziemliches spezifisches Gewicht auf den Boden. Wer gehört alles dazu? Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Dann per 1. Januar 2024 auch der Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Äthiopien, die gehören dazu. Dann Argentinien unter Präsident Milei hat das Beitrittsgesuch mittlerweile zurückgezogen. Saudi-Arabien, eigentlich beitrittswillig, zögert noch unter Druck der Vereinigten Staaten von Amerika. Stellen Sie sich vor, was los wäre, wenn auch Saudi-Arabien diesem Verbund beiträte mit den Erdölreserven. Schon jetzt sieht das ziemlich imposant aus, was da die BRICS zusammenbringen bezüglich Bevölkerung. Es gibt eben die BRICS auf der einen Seite und die G7, das ist der traditionelle Zusammenschluss der Industriestaaten, der einstigen Kolonialherren der Welt, könnte man sagen. Weltbevölkerung, BRICS 54%, G7 10%, der Rest der Welt 36%. Ich entnehme diese Zahlen übrigens dem sehr interessanten Portal, das ich empfehlen möchte, von Peter Hensler, dem Schweizer Anwalt und Unternehmer, der in Russland, in Moskau lebt, auch hier am BRICS-Gipfel ist, Voice from Russia. Voice from Russia. Dann bezüglich Ölproduktion, BRICS 50% ohne Saudi-Arabien, G7 22%, Rest der Welt 28%. Dann das kaufkraftbereinigte Bruttoinlandprodukt, BRICS 42% des Welt-BIP, G7 30%, Rest 28%. Dann haben wir die Erdgasproduktion, BRICS 41%, G7 31%, Rest 28%. Entschuldigung, hier ist irgendetwas noch in Aufwallung geraten, da ein Mikrofon auf meinem Tablet, entschuldigen Sie bitte. Goldproduktion, BRICS 28%, G7 10%, Rest der Welt 62%. Dann weitere eindrückliche Zahlen und Fakten. BRICS steht für 39% der Industrieproduktion der Welt, im Vergleich dazu die G7 nur noch 31%. BRICS 44% der Weltweizenproduktion, G7 lediglich 19%. Bei Reis die Zahlen 54% BRICS, 2,4% G7, dann auch wichtige Rohstoffe wie Aluminium oder Palladium, da liegen die BRICS-Staaten vorne. Also das ist durchaus eine potente Organisation, die wirtschaftlich und politisch erhebliches Gewicht auf den Boden bringt. Die BRICS-Leute betonen ja, dass sie nichts Aggressives im Sinn haben, das sei gegen niemanden gerichtet, betont treuherzig da auch Präsident Putin. Nun ja, diese Säuselklänge, die darf man auch nicht unbedingt zum Nennwert nehmen, denn Putin verpasst es ja bei keiner Gelegenheit, immer wieder dem Westen die Alleinschuld zu geben an allen Problemen dieser Welt. Genauso wie es umgekehrt der Westen ist, der Putin für alles bezichtigt, was schiefläuft. Ich warte nur noch darauf, bis der Klimawandel dann auch noch den Russen und den Chinesen in die Schuhe geschoben wird. Also hier schenken sich die beiden nichts. Allerdings fällt mir doch auf, dass die Russen sich etwas disziplinierter und zurückhaltender ausdrücken im diplomatischen Grenzverkehr. Das gilt allerdings nicht für den früheren Präsidenten Medvedev, der da etwas aus der Reihe tanzt. Die Ausnahme, die Regel bestätigt. Weitere Themen halten Sie natürlich auf dem Laufenden hier aus Kasan, aber es gibt noch weiteres, was uns beschäftigt. Nehammer in Österreich mit der Regierungsbildung beauftragt. Das ist ja hochinteressant. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat ÖVP-Chef Karl Nehammer mit der Regierungsbildung beauftragt, obwohl die FPÖ bei der Nationalratswahl als stärkste Partei, als klar stärkste Partei hervorgegangen ist mit einem Rekordergebnis. Die stellt ein Novum in der Geschichte der Zweiten Republik dar, da üblicherweise der Spitzenkandidat der erfolgreichsten Partei mit der Regierungsbildung beauftragt wird. FPÖ-Chef Herbert Kickl, der ja Van der Bellen noch ein Geschenk mitgebracht hat, man mutmaßt, es könne sich um eine Eule der Weisheit handeln. FPÖ-Chef Herbert Kickl reagierte enttäuscht und sprach in den sozialen Netzwerken davon, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen sei und deutete an, dass die Entscheidung von Van der Bellen den Willen der Wähler missachte. Er versprach seinen Anhängern weiter für eine Veränderung zu kämpfen. Die FPÖ sieht sich weiterhin in der Verantwortung, für Österreich zu arbeiten und betont, dass sie bereit ist, Regierungsverantwortung zu übernehmen. FPÖ-Politiker aus den Bundesländern üben scharfe Kritik an Bundespräsident Van der Bellen. Sie sprachen von einer Koalition der Gescheiterten und einem schwarzen Tag für die Demokratie. Sie warfen dem Bundespräsidenten parteipolitisches Agieren vor und kritisierten den Bruch mit den Usancen der Zweiten Republik. Und ich glaube, man kann das so zusammenfassen, bei aller verfassungsrechtlichen Berechtigung, die dieses Gebaren des Bundespräsidenten hier zweifellos hat, hier wird der Wählerwille missachtet, wenn man die wählerstärkste Partei zum ersten Mal von der Regierungsbildung ausschließt, in einem Bruch mit allen bisherigen Traditionen. In Österreich errichten sie nun offenbar auch eine Brandmauer gegen die FPÖ und ignorieren den klar erkennbaren Trend in der Bevölkerung. Diese Entscheidung zeigt deutlich, dass das politische Establishment auch in Österreich den Wandel, den die Menschen wünschen, bewusst absichtlich blockiert. Das ist ein klarer Bruch mit demokratischen Gepflogenheiten, demokratischen Grundprinzipien und untergräbt das Vertrauen der Wähler in das politische System. Solche Maßnahmen sind nichts anderes als ein Versuch, die politische Realität zu verzerren, ja auszugrenzen und den Willen wesentlicher Teile der Bevölkerung zu ignorieren. Dann neben den BRICS gibt es noch ein zweites ganz interessantes Gipfeltreffen, das dieser Tage stattfindet, und zwar ein Gipfeltreffen zwischen den Regierungschefs Fico, Orban und Vucic. Beim Treffen der Staatsführer von Serbien, Ungarn und der Slowakei, Alexander Vucic, Viktor Orban und Robert Fico in Komarno, einer Stadt an der slowakisch-ungarischen Grenze, stand das Thema illegale Migration und der Schutz der EU-Außengrenzen im Mittelpunkt. Die drei Politiker machten deutlich, dass unkontrollierte Migration aus ihrer Sicht ein ernsthaftes Problem darstellt. Sie kritisierten die aktuelle EU-Migrationspolitik scharf, wobei Orban und Fico darauf hinwiesen, dass sie bereits vor Jahren vor diesen Herausforderungen gewarnt hätten. Beide lobten die strikte Migrationspolitik Ungarns als funktionierendes Modell, als Vorbild, dass es geschafft habe, die Außengrenzen erfolgreich zu sichern. Trotz dieser Kritik wurden beim Treffen keine neuen Initiativen oder neuen Maßnahmen beschlossen. Stattdessen wurde betont, dass die drei Länder in Migrationsfragen eng zusammenarbeiten wollen, um den Schutz der EU-Außengrenzen weiter zu stärken und ihre gemeinsame Position in der EU zu vertreten. Orban machte deutlich, dass er den neuen EU-Migrationspakt nicht als Lösung, sondern als Problem ansieht, da er die Länder, die strenge Grenzschutzmaßnahmen ergriffen haben, bestrafe. Ein weiteres Thema des Treffens war die Unterstützung Serbiens auf dem Weg in die Europäische Union. Orban und Fico sicherten Vucic erneut die Unterstützung ihre Länder für den EU-Beitritt Serbiens zu, womit sie Serbien weiterhin als wichtigen Partner innerhalb Europas betrachten. Das Treffen von Vucic, Orban und Fico ist ein Gipfeltreffen oder war ein Gipfeltreffen der Realisten. Wenn die EU-Kommission ähnliche Ansichten vertreten würde, wäre die Situation in Europa zweifellos besser. Hier sehen wir kleine, mutige Staaten, die unter der verfehlten Migrationspolitik der großen Länder, insbesondere Deutschlands, leiden. Es war die Entscheidung Kanzlerin Merkels, die Migranten nach Europa einzuladen. Und nun sollen die kleineren Staaten die Konsequenzen tragen. Die Fehler der großen Länder dürfen aber nicht auf den Schultern derer ausgetragen werden, der kleinen, der eben weniger großen. Gut, dass sie sich dagegen wehren. Das gilt natürlich auch für den BRICS-Verbund. Die UNO in der Krise, das ist auch etwas Interessantes, meine Damen und Herren, das wir im Blick behalten sollen. Der Multilateralismus-Index, der vom International Peace Institute und dem Institute for Economics and Peace entwickelt wurde, liefert eine wissenschaftlich fundierte Analyse über den Zustand der internationalen Zusammenarbeit, insbesondere der UNO. Er misst die Leistungen und das Engagement der 193 Mitgliedsländer im multilateralen System, also in Bereichen wie Menschenrechte, Frieden und Sicherheit, Handel, Klima und Gesundheit. Laut diesem Index gibt es zwar weiterhin ein hohes Maß an Beteiligung bei UNO-Gipfeln und Verhandlungen, jedoch mangelt es an konkreten Ergebnissen und Fortschritten. Insbesondere im Bereich Frieden und Sicherheit zeigt der Index eine alarmierende, eine unerfreuliche Entwicklung. Die Zahl der kriegerischen Konflikte und der Opfer hat wieder zugenommen und Friedensverhandlungen bleiben oft aus. Der UN-Sicherheitsrat ist in wichtigen Fragen wie der Ukraine und dem Nahen Osten blockiert, was die Handlungsfähigkeit der UNO einschränkt. Auch in anderen Bereichen wie dem internationalen Handel, WTO, dem Gesundheitswesen und der Klimapolitik zeigt der Index, dass trotz großer Anstrengungen die Ergebnisse unter den Erwartungen bleiben. Das Problem liegt oft darin, dass zwar Abkommen ausgehandelt werden, diese jedoch nicht konsequent in den Ländern umgesetzt werden. Das sind interessante Befunde. Da müssen wir etwas die Tiefenanalyse versuchen. Meines Erachtens setzt die UNO ihre Prioritäten falsch. Sie fokussiert sich zu stark auf globale Themen, auf globale Agenden, auf Überfliegerthemen wie den Klimawandel, internationale Handelsregeln oder allgemeine Menschenrechtsstandards, während sie die realen, unmittelbaren Bedürfnisse der einzelnen Nationen, der Mitgliedstaaten vernachlässigt. Zudem sehe ich ein Ungleichgewicht in der Behandlung der Mitgliedstaaten. Mächtige Länder und globale Eliten scheinen bevorzugt zu werden, während kleinere oder ärmere Nationen, die sich gegen diese Strukturen stellen, ignoriert, marginalisiert oder auch regelrecht heruntergeputzt und ausgegrenzt werden. Die UNO agiert häufig auf einer viel zu abstrakten Ebene und verliert dabei den Bezug zu den tatsächlichen Problemen vor Ort, wie der wirtschaftlichen Souveränität, der nationalen Sicherheit oder dem Schutz der eigenen Kultur und Werte. Ich denke, die UNO sollte sich stärker darauf konzentrieren, eben die nationalen Selbstbestimmungskulturen, die nationale Souveränität, auch die Vielfalt der Länder zu respektieren und Lösungen zu fördern, die den Bedürfnissen der einzelnen Länder gerecht werden, anstatt globale Agenden, eben solche Top-Down-Konzepte, mit denen man die kleineren überfährt, zu verfolgen. Denn diese Überflieger-Strategien verursachen oft mehr Schaden als Nutzen. Christian Lindner will Milliarden in die Ukraine schicken. Christian Lindner, der deutsche Finanzminister, unterstützt EU-Pläne, 18 Milliarden Euro zu einem internationalen Kredit in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar für die Ukraine beizusteuern. Er sieht in dieser Woche einen Durchbruch bei der Unterstützung der Ukraine und ist dankbar, dass auch die USA voraussichtlich 20 Milliarden Dollar beisteuern werden. Der Kredit wurde von den G7, das ist also eben der Gegenverein da zur BRICS, könnte man sagen, der Kredit wurde von den G7 beschlossen und soll durch Zinserträge aus eingefrorenen russischem Vermögen abgesichert werden. Lindner betont, dass die G7 und die EU damit ein klares Signal der Unterstützung für die Ukraine und die internationale Ordnung senden. Es ist meines Erachtens bemerkenswert, dass Christian Lindner, ein Liberaler, der stets auf einen gesunden Staatshaushalt und sparsamen Umgang mit Steuergeldern pocht, nun bereit ist, große Summen ohne sichere Rückzahlungsoption in die Ukraine zu leiten. Außerdem befremdet natürlich aus liberaler Sicht, dass eben ein freisinniger, ein freiheitlich gesinnter Mensch, der die Eigentumsordnung hochhalten sollte, sich an diesen Enteignungen russischen Staatsvermögens, man könnte sagen russischen Volksvermögens, beteiligt. Offensichtlich hat Christian Lindner keinen Grundrespekt vor dem Institut des Eigentums. Er ist bereit, aus politischen Opportunitätsüberlegungen sich an Raubzügen, an Enteignungszügen zu beteiligen. Also die Grundprinzipien, das, was Ronald Reagan als wichtigstes Element betrachtet und gesagt hat, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, was uns ausmacht. Und die Eigentumsgarantie, die Schutz des Eigentums, ist ein eherner Pfeiler unserer Zivilisation. Und ausgerechnet ein Christian Lindner, der sich eben immer wieder auch aufschwingt da zum Gralshüter dieser westlichen Werte und der liberalen Werte, fährt hier einfach über das Eigentumsrecht hinweg, weil es eben politisch opportun ist und weil man das einfach zu tun hat, weil es zum Guten Ton gehört, abgesehen eben davon, dass damit auch gesunde Bundesfinanzen in Deutschland untergraben werden und auch die Solidarität mit den eigenen Leuten, denn während man das Geld in der Weltgeschichte herumschiebt, verlottert Deutschland. Es wäre sinnvoller, diese Gelder, und zwar ohne Enteignung, ohne Diebstahl an den Russen, in dringende Projekte in Deutschland zu stecken, wie den Ausbau und die Sanierung von Straßen, Brücken oder das Bildungssystem, anstatt es im Ausland zu verteilen. Meine Damen und Herren, das war's für das Erste hier aus Kasan, hier noch in den frühen Morgenstunden. Draußen, wie gesagt, wird es schon ein bisschen hell, dafür umso früher wieder dunkel. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich melde mich auf jeden Fall zurück und mal sehen, wen ich da heute vielleicht vors Mikrofon bekomme. Ich habe gestern länger mit einem sehr erfolgreichen Podcaster aus Südamerika mich unterhalten können am Flughafen. Ist schon spannend, wer hier alles sich da die Türklinke in die Hand gibt. Ich melde mich auf jeden Fall zurück und freue mich, wenn Sie auch weiterhin unseren Angeboten gewogen bleiben. Bis bald, einen schönen Tag und wir sehen uns schon demnächst sicher wieder auf Weltwoche online oder auf YouTube oder TikTok, wo auch immer Sie das am liebsten anzuschauen pflegen. Bis bald.